Vielen Dank. Dankeschön. Ich würde sagen, ich habe einen Vorschlag. Wir lassen oder behalten jetzt diese Begrüßungsstimmung, behalten wir jetzt einfach den ganzen Gottesdienst bei. Heißt, wenn ihr etwas gut findet, dann sagt doch ein Amen, ein Halleluja. Ja, dann hat das Zuspruch, das ist eine Bestätigung. Yes. Und wenn du jetzt daheim sagst, gerade hier live, ja, da lehne ich mich zurück, da mache ich gar nichts. Du hast eine Tastatur, dann schreib ein Amen in den Chat. Wir kontrollieren das später, ob das auch gemacht wird. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das so handhabt, ja, wie ihr Nachrichten konsumiert, Zeitungen etc. oder auch vielleicht online. Ich habe mal eine Zeit gehabt, da habe ich das komplett gemieden, hatte dann das Problem mit sich, dass ich nirgendwo mitreden konnte und auch nicht mehr wusste, was so abgeht auf der Welt. Das heißt, es war für mich dann auch keine Lösung. Arbeitskollegen haben dann über ein Thema gesprochen, alle mich angeschaut, gefragt, was denn ich davon halte, und ich habe das gar nicht mitbekommen. Also habe ich wieder angefangen, ab und an mal Nachrichten zu lesen, anzuschauen, und jetzt gerade wieder vermehrt einfach festgestellt, hey, aber man bekommt immer nur so viel Negatives um die Ohren gehauen, oder? Ja, gefühlt, es geht doch aktuell gerade von Krise zu Krise und dann passiert da was und da was und man wird einfach zugebombt. Und wenn man die Leute so anschaut, auch in den Interviews, in diesen Krisensituationen interviewt werden, hey, man schaut in die Augen und man sieht, boah, diese Traurigkeit, diese Bitterkeit, ja, und das tut einem weh und man merkt, dass die Menschen auf der Suche sind. Ja, sie sind auf der Suche nach Hoffnung, nach Liebe und nach Sicherheit. Und ich habe in der Recherche ein bisschen herumgeschaut und auch eine Statistik euch mitgebracht. Und zwar ist das die aktuelle Flüchtlingsstatistik, was auf der Welt gerade an Bewegung ist, wo Menschen flüchten. Und wir sehen eine Steigerung, wenn ihr mal schaut. Von 2012 beginnt es. Es ist in Millionen kategorisiert, also nicht tausend etc., nein, Millionen. Und 2022 ist aktuell noch grau, weil die Auswertung durch den Ukraine-Konflikt jetzt, ja, ist noch nicht ganz abgeschlossen, und das ist jetzt quasi eine Schätzung. Es befinden sich aktuell circa 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Wahnsinn, oder? Als ich das so durchgelesen habe, auch den Artikel dazu, dachte ich, wow, wenn die alle zu uns kommen, da reichen nicht mal mehr die Zelte von Reinhard Bonnke. Ja, da braucht es Vision 100 Millionen. So ein ganz anderes Level. Und ja, die Menschen sind auf der Suche nach Hoffnung. Und das war Grund genug für mich, heute über dieses Thema zu predigen. Heute geht es um Hoffnung, denn es gibt sie und wir müssen gar nicht so weit suchen. Ja, wir haben Hoffnung und es gibt Hoffnung. Und deswegen ist es so gut, dass du heute hier bist, denn hier gibt es Hoffnung. Amen. Denn wir berichten aus dem Wort Gottes, und das ist das Buch der Hoffnung. Ja, ich habe in der Recherche natürlich auch geschaut, was das Wort denn überhaupt bedeutet, in der Art, wie wir es nutzen, jetzt hier in Deutschland. Und ich habe euch eine Definition, die lese ich euch vor, könnt ihr gerne zuhören. Und zwar, Hoffnung kommt, so wie wir es sprechen in Deutschland, kommt es aus dem Mittelniederdeutschen, aus Hopen, also Hopen war das Grundwort, und bedeutet so viel wie hüpfen. Ganz interessant. Also vor Erwartung unruhig springen und zappeln. Jetzt hast du bei der Anbetungszeit vielleicht mal links und rechts geschaut, da war der ein oder andere oder die ein oder andere, wo da gezappelt hat, ja, vielleicht auch am Hopen war. Das könnte sein, warum? Weil diese Person im Gebet an Gott gerade voller Erwartung sich nicht mehr halten konnte. Okay, das ist gesundes Gebet, wenn wir zappeln und springen vor Erwartung vor Gott. Es ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Es geht weiter. Hoffnung kann begleitet sein von der Angst und der Sorge, dass das Erwünschte nicht eintreten wird. Wenn ich das so lese, dann lese ich, Hoffnung ist gleich Glaube, würde ich fast schon sagen. Ne? Also es fühlt sich genauso an, es ist manchmal herausfordernd, ein bisschen schwingt was mit, aber wir richten uns aus und haben die Hoffnung von der Angst und der Sorge, dass das Erwünschte nicht eintreten wird. Ihr Gegenteil, das ist interessant, ist die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Resignation und die Depression oder die Angst. Ich habe euch das mal aufgestellt, also was der Hoffnung gegenübersteht. Als ich das so aufgeschrieben habe und zusammengeführt habe, das fand ich schon verrückt, weil es zeigt mir auf, wie wichtig es ist, dass wir Hoffnung haben. Denn wenn du keine Hoffnung hast, dann lese ich hier, dann resignierst du. Das ist kein schöner Zustand. Du existierst dann nur noch, da geht nichts mehr voran, du hast zu nichts mehr Lust. Ja, du wachst morgens auf, machst irgendwas, gehst wieder ins Bett, aber du weißt gar nicht, wie lange das jetzt noch gehen soll und keine Lust zu nichts. Ja, du resignierst, wenn du keine Hoffnung hast. Es geht über in Depressionen, in Angstzustände, Verzweiflung. Also, was lese ich hier? Es braucht Hoffnung. Es braucht Hoffnung. Und wir lesen 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner Großbarmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Amen. Es ist die lebendige Hoffnung, ja? Kein totes Ritual, nein, wir leben hier in einer lebendigen Gemeinde, weil wir eine lebendige Hoffnung in uns tragen. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das ein ganz wichtiges Erkennungsmerkmal sein sollte eines Christen. Wenn du mit einem Christen in Kontakt kommst, dann sollte er eine lebendige Hoffnung in sich tragen. Ja, weil sonst ist er doch kein Christ, wenn er nicht Jesus in sich trägt. Also es gibt natürlich herausfordernde Zeiten, die haben wir alle, dann braucht der Christ auch mal Ermutigung und Gebet. Aber wenn das über Jahrzehnte hinweg immer gleichbleibend hoffnungslos ist, ey, dann sollte man an diesem Punkt anknüpfen und arbeiten. Denn es braucht die lebendige Hoffnung und das ist ein Erkennungsmerkmal. Ja, und dann tanken wir auf, dann haben wir das. Ja, wir waren sonntags im Gottesdienst, Gott hat gesprochen, wir haben ihn erlebt. Und dann montagmorgens beginnt der Alltag. Ja, es flattern die Rechnungen rein, es kommen die Arbeitskollegen, der Chef brummt dir noch mehr auf. Und man merkt vielleicht, wie es wieder anfängt, ein bisschen zu bröckeln. Und da habe ich einen ganz guten Leitsatz hier definiert. Könnt ihr gerne mitschreiben, wenn ihr mitschreibt, dann könnt ihr den auch nachlesen, wenn ihr ihn braucht. Und zwar, wenn du auf Probleme schaust, machst du Gott klein. Und wenn du auf Gott schaust, werden die Probleme klein. Und noch eine kleine Anmerkung, Gott belohnt die Zuversichtlichen, also die Hoffnungsvollen. Die werden auch belohnt von Gott. Und wir können Hoffnungsträger sein in schlechten Zeiten. Es geht. Es geht, und damit ich das auch beweisen kann, springe ich mit euch in eine Geschichte, die der ein oder andere auch kennt, in die Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 9. Da geht es um die zweite Missionsreise von Paulus und Silas. Und ich lese euch einfach mal vor. Ich starte Vers 6 in der Neues Leben Übersetzung. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Ich habe euch die Karte mal aufgemalt, habe sie hier und da auch ein bisschen modernifiziert. Erkennt man vielleicht, hat hier unten gestartet, ist dann an der Küste entlang und ich vermute, dass die Route, ich glaube, die war schon recht schön. Von der Küste, schön mit einem guten Freund da entlanglaufen, gibt sicher auch guter Wein hier und da, wer weiß. Sind sie da entlang? Ob sie jetzt Shorts anhatten und Turnschuhe, weiß ich nicht. Sollte einfach zeigen, es war recht flott. Ja, sie sind da durchgewandert, haben ihre Dinge erledigt. Dann kam der Bogen. Asien sollten sie ja meiden, deswegen sind sie dann höher. Und dann in Troas sehen wir da den Paulus, wie er gerade seine Vision hat. Von drüben winkt dann der Kollege, der Hilfe braucht und sagt, hey, komm rüber. Ist jetzt in Nordgriechenland, in der Provinz Mazedonien. Ja, sie haben gehört auf Gottes Wort, auf die Vision, haben das gemacht, was sie auch erhalten haben, sind rüber und landeten in der etwas größeren Stadt Philippi. Philippi gehört zu der Provinz Mazedonien, war eine römische Kolonie zu der Zeit. Und was haben sie dann gemacht dort? Sie haben Gemeinde gebaut, sie haben angefangen, Gemeinde zu bauen. Du fragst dich, wie man das macht? Damals genauso wie heute. Ja, sie haben geschaut, hey, wo sind denn Christen, wo sind diese, haben versucht, Kontakt mit diesen aufzubauen, genau wie heute. Haben Gleichgesinnte gesucht, einfach Gemeinschaft halten, ja, und dann haben sie angefangen, Gemeinde zu bauen. Du sagst vielleicht, ja, das war damals so, in Deutschland haben wir ja jetzt genug Gemeinden. Ja, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich frage dich mal, wie viele Gemeinden hast du denn auf deinem Arbeitsplatz? Ja? Wenn du keine Gleichgesinnten findest, dann mach sie zu Gleichgesinnten. Erzähl von deinem Gott, so wie du ihn erlebt hast. Ja, so wie es in der Bibel steht, so können wir ihn auch heute noch erleben. Und das haben sie gemacht. Dann kam der Sabbat. Sie wollten natürlich raus, einen Gottesdienst halten oder einen Gottesdienst leben und haben Menschen gesucht, gedacht, komm, die müssen ja sich jetzt irgendwo treffen, wenn es hier welche gibt. Der eine hat ja gewunken, also muss ja einen auf jeden Fall geben. Und dann sind sie zum Fluss und trafen da auf eine Kleingruppe, auf eine Frauenkleingruppe tatsächlich. Und sie fingen an, ins Gespräch zu kommen. Paulus hat gepredigt, hat Geschichten erzählt. Und bei einer Frau wurde dann das Herz geöffnet. Und sie hat Gott wirklich erlebt, heißt es in der Bibel. Und es war eine wohlhabende Frau. Sie hat auch dann begonnen, ihr ganzes Haus hat sich dann bekehrt. Alle, die dort waren, wahrscheinlich auch Bedienstete gehabt, etc. Und sie hat dann gesagt, kommt in mein Haus und wir bauen hier weiter Gemeinde. Und das haben sie gemacht. Weil eine Person angefangen hat und ihr Haus geöffnet hat, konnten sie dann hier Gemeinde bauen. Und so kam es. Ja, sie gingen los, taten dies. Ich denke, sie sind auch sicher umhergelaufen, haben geschaut, wo könnte man noch predigen, wo trifft man noch mehr Leute, sodass das Ganze zum Wachsen beginnt. Und ich steige ein oder mache weiter bei Vers 16. Eines Tages, als wir gerade auf dem Weg zur Gebetsversammlung waren, begegneten wir einer Sklavin, die von einem Geist besessen war. Sie betrieb Wahrsagerei und brachte ihren Herren damit viel Geld ein. Sie lief nun hinter uns her und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Was passiert hier gerade? Paulus und Silas haben angefangen, Bewegung reinzubringen in die geistliche Welt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber immer wenn du das machst, steht auch eine Gegenseite auf. Es gibt Gegenwind. Ich habe das jetzt gerade bei mir persönlich aktuell erlebt. Ich habe gesagt, komm, ich bin mit meinem Standort jetzt seit 4 Jahren an der gleichen Adresse und habe gedacht, hey, ich habe jetzt noch nicht so richtig mit allen über Gott gesprochen und ja, so richtig gab da noch keine Erweckung in diesem Bereich, wo ich bin. Da sind ganz viele Firmen, ganz viele Leute, auch private, die einfach eine Halle angemietet haben für ihr Hobby und wir verstehen uns alle normalerweise und dachte ich, komm, da muss Veränderung rein, ich fange jetzt an, für diese Leute zu beten. Habe ich gemacht. Und einen Tag danach oder maximal 2 Tage danach, also kurz darauf, kam eine Person zu mir, die hat was ausgeliehen, hat es zurückgebracht und sagte dann beim Weggehen, hat sich nochmal umgedreht, noch eine Sache, ich so, ja, pass auf. Ich so, okay, auf was oder warum, auf wen soll ich aufpassen? Ja, hier sind ein paar neidisch, pass auf. Und sie lief weiter. Dann habe ich erst überlegt, okay, was passiert denn hier jetzt gerade? Und dann hat es plötzlich mal Klick gemacht. Ich dachte, hey, ich habe angefangen hier, bisschen Bewegung reinzubringen in die geistliche Welt. Ja? Es kam Bewegung rein und da steht was auf und will dagegen gehen. Und immer wenn ihr dieses Gefühl habt, wenn das kommt und das passiert, dann wisst ihr, er macht genau das Richtige. Okay? Dann nicht aufhören, nicht aufpassen, in Achtung gehen. Nein, das Licht muss hoch, damit jeder sieht. Amen? Dann betet weiter, betet mehr und intensiver. Und genau das passiert hier auch. Es kommt eine Sklavin und ich habe es gerade vorgelesen, es liest sich ja eigentlich ganz gut. Es liest sich wie so eine Werbung. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Ist ja eigentlich ganz cool. Ja, braucht man keine Flyer schalten, nichts. Nein, die macht das automatisch. Wir lesen, es war eine Sklavin, die Weissagung betrieben hat. Da sie viel Geld einbrachte, gehe ich davon aus, dass in dieser Region oder in diesem Ort ganz viele Menschen auch zu ihr hingekommen sind, somit auf sie gehört haben. Das heißt für mich, das hat sie sicherlich nicht wertschätzend gesagt, denn wann, ganz ehrlich, wann macht der Teufel Werbung für Gott? Ich glaube, sie hat es herablassend gesagt und hat sie verspottet. Ja, sie ist hinterhergelaufen und hat gesagt, das sind die Diener Gottes, des Höchsten, sie kommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Ha, 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 ich denke, so war das. Und dass so viele bei ihr waren, hatte sie eventuell auch eine Stellung in dieser Gegend, dass man ihr auch mehr geglaubt hat. Es waren ja Fremde, die da kamen in die Kolonie. Das wiederholte sich Tag für Tag. Stellt euch das mal vor, ihr fahrt morgens ins Gospelhaus und habt die ganze Zeit jemand hinter euch, gut im Auto, dann mit dem Megafon, aber überlegt mal, das wäre so bei euch, das nagt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo Paulus so aufgebracht war, ich glaube auch, dass er einen Impuls bekommen hat von Gott. Paulus war so aufgebracht, dass er sich umdrehte und zu den Dämonen in ihr sagte, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, aus ihr auszufahren. Und augenblicklich verließ er sie. In der Bibel steht es weiter, dass die Herren, es war ja eine Sklavin, das heißt, sie hatte Herren, die auch das Geld, sie musste das Geld abgeben, die Hoffnung, witzig, steht wirklich so in der Übersetzung, die Hoffnung verloren haben, wieder mehr Geld zu verdienen oder ja, ihr Geld, ihre Geldquelle, dass sie es erlischt. Ja, sie sahen es, dass die Hoffnung davon ging. Und die Frau war besessen. Ich vermute, man hat es ihr angesehen. Ja, ihre Augen waren sicher grau, starr, kalt, trocken, bitter. Und als das passiert ist, als diese Freiheit kam, ich vermute, sie hat geleuchtet und gestrahlt. Wahrscheinlich ist sie gehüpft und hat sich gefreut, ja, weil sie frei war. Ihr ging es ja nicht gut in diesem Zustand, sie war frei. Und dann ist den Herren aufgefallen, da ist was passiert, diese Weissagung etc., das geht jetzt nicht mehr, also müssen wir das unterbinden. Und das tun sie auch, sie packen Paulus und Silas, ziehen sie auf den Marktplatz, beschimpfen sie, verprügeln sie, schaffen es, dass eine Meute zusammenkommt, also alle, die auf dem Marktplatz standen, ja, haben sie mobilisiert und gegen sie aufgehetzt. Die wurden die Kleider zerrissen, die wurden aufs Übelste beschimpft und sogar geschlagen mit Stöcken. Da gab es Platzwunden, da gab es offene Wunden. Ja, dann geht es weiter, sie nehmen sie, so kaputt wie sie waren, ziehen sie zum Gefängnis und sagen zu dem Wärter, schau, dass sie nie mehr rauskommen. Ich glaube, der Wärter war ein guter Mann, sage ich ehrlich. Ich glaube, der war ein guter Mann, der wollte einfach nur seinen Job richtig machen und hat dann geschaut, dass er sie ins Innere des Gefängnisses sperrt. Ich vermute auch, da war kein Tageslicht. Es war das Innerste vom Gefängnis. Mit vielen Türen, dass er wusste, okay, da kommen sie so normalerweise nicht raus. Und jetzt versetz dich mal in ihre Lage. Du bekommst eine Vision von Gott. Machst genau das, was Gott von dir will. Du wirst verprügelt. Ja, deine Kleider werden zerrissen und du kommst noch ins Gefängnis ohne Tageslicht. Und es ist nicht nur eine Tür, die abgeschlossen wird, nein, es kommen auch noch Handschellen oder so Blöcke waren das früher, ja, um deine Füße, dass du dich nicht mal in der kleinen Zelle bewegen kannst. Und eigentlich hast du doch nur das gemacht, was Gott von dir wollte. Und dann findest du dich da wieder. Wenn diese Geschichte mir jemand erzählt und dann sagt, dass er depressiv ist, ich kann es verstehen. Ja, ich könnte es verstehen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich könnte es verstehen. Aber sie machen eine entscheidende Sache, die zwei. Sie nutzen den Game Changer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Wort. Ich möchte es euch kurz erklären. Kennt hier jemand das Spiel Uno? Ja, das kennen schon einige. Genau. Für die, die es nicht kennen, da bekommen mehrere Personen, ich nehme jetzt einfach mal zwei Personen, bekommen die gleiche Anzahl an Karten, müssen diese immer wieder ablegen. Und der am Ende keine Karten mehr hat, der hat gewonnen. Das heißt, viel Karten schlecht, wenig Karten gut. So, jetzt bist du in der Situation, dein Gegenüber hat noch 2 Karten, du hast 25 Karten. Wie auch immer du das geschafft hast, du hast es geschafft. Also du siehst, er ist so kurz vorm Ziel, du bist kilometerweit entfernt. Jetzt zieht er noch die vorletzte Karte, dein Gegner, und da steht drauf, du musst nochmal 4 aufnehmen. Jetzt sitzt du da mit deinem 29 Karten, mischst sie durch, guckst da, was so reinkam, und dann kommt der Game Changer, denn du hast plötzlich diese Karte. Okay? Diese Karte heißt, du kannst das Deck tauschen. Das heißt, du bekommst die eine Karte, die der eine noch hat, und er bekommt die 29. Ja? Das ist der Game Changer. Und wenn du die Brücke jetzt noch nicht verstanden hast, Gott ist der Game Changer. Alright? Ja, und sie machen genau das, was ich vorhin auch am Eingang oder am Anfang gesagt habe. Sie schauen nicht auf das Problem. Sie sagen, oh, meine Wunden, das tut alles weh. Nein, sie schauen auf Gott. Die Probleme werden klein. Und wir lesen es, Vers 25 bis 26. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Merkt ihr, was sie machen? Sie haben nicht aufgehört, Gemeinde zu bauen. In der schlechtesten Situation. Ja, sie hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Ich stelle mir das so aufregend vor. Ja, da waren Fremde, das ist doch aufgefallen, auch im Gefängnis. Sie laufen ja daran vorbei. Ja, sie kamen da richtig schlecht rein und die Gefangenen haben sich doch gedacht, wie kann das denn sein? Die sind völlig kaputt. Denen geht es doch schlechter als uns. Wir haben keine Blöcke dran. Die sind noch viel tiefer drin, haben nicht mal ein Fenster. Und die fangen an, Gott zu preisen. Das war ein mega Zeugnis. Und so haben sie es angenommen. Sie haben zugehört, sie haben die Wahrheit gehört. Und wenn man das jetzt so liest, erkennt man, dass sie wahrscheinlich genau da waren, wo Gott sie haben wollte. Gott hat gesagt, hey, in diesem Gefängnis, da sind Menschen, die müssen mein Wort hören, die müssen mich hören, die müssen dieses Erlebnis mit mir haben. Also wie kommt mein Wort da rein? Und alles, was so schlecht am Anfang schien, dreht sich plötzlich. Und dafür ist Gott bekannt. Er nimmt deine Situation, dreht sie und am Ende dient sie dir noch. Sämtliche Häftlinge fielen ab. Ja, sie haben das gemacht, wozu sie Gott berufen hat. Genau da, wo Gott sie haben wollte. Wir lesen weiter, Vers 27 bis 31. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Warum? Weil er die Verantwortung für ein komplettes Gefängnis hatte und er war in einer römischen Kolonie. Wenn sein Chef mitbekommt, dass das komplette Gefängnis leer ist, dann geht es ihm nicht gut. Deswegen hat er gleich die Angst gehabt hier. Doch Paulus rief ihm zu, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten, glaube an Jesus Christus, den Herrn, dann wirst du gerettet zusammen mit allen in deinem Haus. Ich glaube, dass hier das nicht einfach nur eine spannende Geschichte ist von Gottes Wirken. Nein, ich glaube, da ist auch ganz viel Symbolik dahinter. Diese Toren, die aufgehen, diese Ketten, die gesprengt werden, das kann alles heute noch hier und jetzt auch stattfinden. Und ich möchte dich einladen, dass du in deiner Krisenzeit, in deinen herausforderndsten Zeiten anfängst, Gott zu preisen, ihn zu ehren, ihn zu erheben. Und es fängt an, indem du Jesus dein Leben gibst. Dann wächst diese lebendige Hoffnung. Lebendig, warum? Weil sie größer wird, weil sie stärker wird, muss sie aber auch füttern. Das habe ich damals auch so erlebt, als ich diese Entscheidung getroffen habe, fing bei mir plötzlich ein Hunger an, ein Hunger nach Bibellesen. Kannte ich so noch nicht, plötzlich, ich muss jetzt Bibel lesen. Hatte ich wirklich so ein richtig, als wenn man Hunger hat. Ja, und was passiert? Es beginnt eine Aufwärtsspirale. Es geht nicht nach unten, nein, es geht nach oben. Du fangst an, Bibel zu lesen. Du fangst an, diese Verheißungen zu hören, zu lesen, zu verinnerlichen. Du tauschst dich aus mit Menschen, die vielleicht weiter sind im Glauben oder Hilfe brauchen. Das stützt dich wieder. Es passiert ein Wunder, das dir in schweren Zeiten Fundamente gibt. Und es geht immer weiter nach vorne. Es geht immer weiter bergauf. Und plötzlich kommen die Herausforderungen wieder, die du kennst von damals, aber du stehst diesen anders gegenüber. Ja, es kommt plötzlich die Krise der Angst, aber du weißt, Josua 1, Vers 9, ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Amen. Es kommt eine Krise, doch du weißt, Gott ist bei mir, wohin ich auch gehe. Es kommt finanzielle Herausforderungen. Du weißt nicht mehr, wie es weitergeht, aber weil du wächst und weil du Gott in deinem Leben hast und Bibel gelesen hast, weißt du, Psalm 34, Vers 10, das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten, denn die, die ihn ehren, haben alles, was sie brauchen. Menschen bekommen das mit in deinem Umfeld, du eckst hier und da an, sie fangen an, dich zu mobben und du gehst zur Arbeit, obwohl es dir da gerade nicht gut geht und du liest und du weißt, du kannst dem entgegentreten. Lukas 6, Vers 27. Doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Das ist unser Gott. Er verdreht Dinge aus weltlicher Sicht. Und sie dienen am Ende diesem großen Plan, den Gott für jeden von uns hat. Wir werden jetzt gleich nochmal ein Lied zusammen singen und danach möchte ich nochmal auf die Bühne kommen und mit euch zusammen beten. Aber ich möchte oder ich lade euch ein, dass ihr dieses Lied einfach jetzt nehmt und es wirklich anbetet, dass ihr vor Gottes Thron kommt und sagt, Herr, ich brauche dieses Wunder, ich brauche wieder diese neue Hoffnung, denn er möchte es dir schenken und ich möchte dich einladen, das zu tun, jetzt zusammen als Gemeinde. Tu es, mach dich frei, lass die Ketten los, die Türen sind offen, weil dieses Wunder ist schon getan. Jesus ist schon gestorben am Kreuz und noch besser, er ist auferstanden von den Toten. Amen.